Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Distelfliege oder Ziska und ich habe für euch heute die Episode Nummer 56. Nachdem ich letzte Woche leider nicht dazu gekommen bin, eine Folge aufzunehmen, bin ich jetzt wieder am Start und ich habe für euch heute wieder meine üblichen Segmente: Stricken, Spinnen, Färben habe ich. Ich will mal was übers Färben reden. Ein bisschen urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde und Teechen. Ja, zuerst wieder mal ein bisschen Housekeeping. Ich wollte mich wie immer bedanken für das Feedback zur letzten Folge, für die Kommentare und die Tipps, sowohl in meinem Blog als auch bei Facebook und in der Revelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch. Das freut mich echt sehr. Und ich habe auch zu verkünden, dass Kaschne mit ihrem neuen Podcast Neues aus der Anstalt Diagnose Strick und Alltagswahn wieder eine neue Folge aufgenommen hat. Und sie hat, für alle, die ihren Podcast schon kennen, jetzt die Probleme mit ihrem RSS-Feed gelöst. Und das für diejenigen, die nicht wissen, was ein RSS-Feed ist, das bewirkt, dass wir jetzt, wenn wir das über iTunes oder ein sonst, abonniert haben, dass die neuen Folgen dann auch reibungslos runtergeladen werden, anstatt dass sie, wie es bis jetzt halt leider der Fall war, bei iTunes nicht richtig erkannt werden. So. Und genau, ist sehr toll, empfehlenswert und ich freue mich, eine neue Podcasterin in der Runde zu haben. Und apropos nochmal Podcast, ich habe von Madison Lane gehört, dass sie eine Folge aufgenommen hat, die sie aber noch bearbeiten muss. So, Maddie, jetzt stehst du unter Druck, diese Folge zu veröffentlichen, ist dir klar, ne? Genau, wir wollen alle das hören. Hau rein. Okay, dann komme ich zum Stricken. Und zwar beim Stricken habe ich etwas fertig gemacht, und zwar die Firestarter Socken von Janissima. Das Muster, ein sehr bekanntes, kostenloses Muster, was echt sehr toll ist für handgefärbte Garne. Also es gibt genug Glattrechtsteil, um das handgefärbte Garn sozusagen zu featuren, und es gibt genug, an den Seiten gibt es ein schönes Zopfmuster, was die Strickerin oder den Stricker erfreut und auch mit Semi-Solid oder leicht ringeligen Garn noch erkennbar ist. Und ich habe dazu dann, ich hatte ja letzte Folge berichtet, dass ich Probleme hatte mit der Spickelzunahme. Ich sollte da linke Maschen zunehmen, und so wie es in der Anleitung von Janissima stand, habe ich es nicht richtig verstanden. Und das nicht so, ist mir nicht so gelungen, dass es gut aussah. Und die Edith hat mir in einem Kommentar dann ein super Blog verlinkt, und zwar, das kennt ihr wahrscheinlich schon alle, Ingrids Strickpraxis. Ingrid hat neuerdings dem Muffin und sonstigem Backwaren erlegen und backt sehr viel mit vielen schönen Fotos, aber sie strickt auch und hat tolle, kostenlose Anleitungen, und unter anderem gibt es da linke Maschen lochfrei zunehmen. Und das sieht sehr ähnlich aus wie das Janissima-Tutorial. Ich fürchte nur, dass es bei dem Socken gibt es ja zwei Spickel, auf jeder Seite einen. Und auf der einen Seite sollte man so zunehmen wie in dem Tutorial von Ingrids Strickpraxis. Das hat auch funktioniert bei mir. Aber auf der anderen Seite sollte man irgendwie eine gespiegelte Zunahme machen. Also ja, quasi so, es gibt ja irgendwie immer von Ab- und Zunahmen gibt es ja so Neigungen. Die einen sind nach links geneigt, die anderen sind nach rechts geneigt. Und da sollte man dann jeweils, egal auf welcher Seite man ist, eine andere, jeweils andere Zunahme vollführen. Und ich glaube, diejenige, die bei Ingrid beschrieben ist, die hat bei mir auch einigermaßen geklappt. Das war wirklich nur die eine Seite, die nicht geklappt hat. Und werde ich aber vielleicht doch nochmal mir zu Herzen nehmen, die Anleitung und nochmal genau gucken, was jetzt eigentlich der Fehler ist. Weil mich macht sowas immer ein bisschen verrückt, wenn ich so eine Gelegenheit gehabt hätte, was Neues zu lernen und der Lernerfolg sich nicht eingestellt hat. Dann denke ich mir immer, ich muss das jetzt noch lernen, also ich muss noch mein Lernziel erreichen, egal ob die Socke, ob ich die dann irgendwie anders hingepfuscht hatte, so dass es dann noch geht. Das fuchst mich immer, wenn ich irgendwie mein Lernvorhaben nicht verwirklichen habe können. So, in Arbeit habe ich jetzt gerade nur ein einziges Projekt. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, jetzt so eine monogame Strickerin zu werden, aber ich habe in letzter Zeit tatsächlich oft nur ein, zwei Sachen auf den Nadeln und früher musste ich immer mir so einen selbst, so einen Zwang auferlegen. Ich darf nicht mehr als 5 Projekte gleichzeitig haben. Also damit halt was weitergeht, weil wenn man so 50 UFOs hat und an jedem so rumstrickt, verzettelt man sich oder ich würde mich verzetteln und es würde nie was fertig werden. Deswegen hatte ich mich immer auf maximal 5 gleichzeitig beschränkt und das muss ich seit Monaten, also seit langem nicht mehr machen. Ich muss mich nicht mehr darauf, also muss ich nicht mehr drauf achten, das passiert von selbst, dass ich nur wenig gleichzeitig mache. Und dadurch habe ich auch das Gefühl, ich stelle viel mehr fertig. Es ist zwar nicht so, aber es ist nicht so, dass ich monatelang nur hier und da an was ranstricke und dann werden auf einmal ganz viele Sachen fertig, sondern ich kriege wirklich alle Monate oder jeden Monat mal was zu Ende gestrickt, was auch toll ist. Also in Arbeit habe ich gerade mein allerlei Rautuch und ich habe heute tatsächlich, beziehungsweise gestern, habe ich tatsächlich ein Projekt angelegt bei Ravelry. Ich stricke das ja schon seit Wochen und hatte irgendwie nie mir die Zeit genommen, ein Projekt anzulegen. Und jetzt ist es fast fertig. Also ich würde sagen, ich bin schon mindestens bei 80%. Und dann dachte ich, es wird jetzt doch mal Zeit, ein Projekt aufzumachen. Ich habe gestern richtig viel daran geschafft. Wir hatten gestern das Spinntreffen von Berlin Spinnt. Jetzt wollte ich Stricktreffen sagen. Und da habe ich halt hauptsächlich gestrickt und nicht gesponnen und habe an meinem allerlei Rautuch wirklich, sagen wir mal, fast 15 Zentimeter rangestrickt, einen richtig großen Streifen. Nee, Quatsch, das hatte ich ja gestern schon. Also sagen wir mal, 7 Zentimeter habe ich gestern rangestrickt und das davor hatte ich vorgestern Abend gemacht. Und jetzt bin ich quasi beim letzten Garn vor, also jetzt habe ich den letzten Strang Garn gewickelt, der in dieses Tuch einfließen soll und daraus mache ich jetzt quasi das den Rand und dann kette ich ab und bin fertig. Ich habe allerdings jetzt so noch 150 Meter zu stricken und dann ist fertig. Also 150 Meter sind ja fast ein halber Strang Sockenwolle. Das wird jetzt auch nicht alles an einem Tag gehen. Aber trotzdem ist toll. Also bei dem allerlei Rautuch habe ich ja jetzt meinen Stash um bestimmt 4 oder 5 Stränge Garn abgebaut und das liegt daran, dass ich relativ dicke Garne benutzt habe und dass ich Artyans verarbeitet habe. Beim Spinntreffen gestern war ja auch die Lady Ramon von Ravelry und sie hatte mal ein Tuch gemacht aus ganz, ganz vielen Artyans, also diesen Effektgarnen mit tollen Techniken. Und das hatte ich mal gesehen auf dem Leipziger Wollefest und da war ich total begeistert und dachte, irgendwann mache ich auch mal so ein Artian-Tuch und jetzt habe ich das halt gemacht. Es sind nicht nur Artians drin, es sind aber hauptsächlich handgesponnene Garne. Und ich habe halt auch nicht nur abgewechselt zwischen verschiedenen Farben und Texturen, sondern auch zwischen verschiedenen Stärken. Also da kommt dann so ein dickes Pullovergarn, dann kommt Sockenwolle, dann kommt Pullovergarn, dann kommt so ein Super Chunky, dann kommt wieder so ein Worsted Weight, dann kommt wieder Sockenwollstärke und dann kommt bunte Artians in dick und dünn, also mit sehr verschiedenen Stärken. Und jetzt bin ich wieder bei einem sockenwollstarken Single Garn und das wird auch der Rand werden. Und ich finde halt auch unterschiedliche Garnstärken, also dass es dicker wird und dann wieder dünner und dann wieder dicker, finde ich auch total reizvoll für ein buntes Tuch. Ich hatte auch mal bei Ravelry Tücher, die total unterschiedlich also die Garne in sehr, sehr verschiedenen Texturen und Stärken verwendet haben, habe ich auch mal favorisiert. Ich muss mal sehen, ob ich die wieder finde. Das war alles, glaube ich, von einer Fiber-Künstlerin. Und davon habe ich mich jetzt so ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe auch bei der Zusammenstellung der Garne, habe ich mir manchmal gedacht, ach, das sieht nicht so gut aus, oh je, das wird einfach zu, also dass ich so braun-graue Garne kombiniert habe mit bunten Garnen, da habe ich halt gedacht, das Braun, das Grau und das Schwarz tötet die bunten ab und die bunten töten sich gegenseitig ab, also anstatt dass so ein Kontrast zwischen gedeckten und bunten Farben entsteht, habe ich gefürchtet, dass es sich alles gegenseitig kaputt macht. Ich habe die Garne wirklich versucht, mit Bedacht auszusuchen und trotzdem habe ich mich immer gefragt, ob ich dabei nicht zu mutig war, aber jetzt inzwischen, wo ich beim Schluss bin, gefällt mir das Ergebnis wahnsinnig gut. Und ja, kann es eigentlich gar nicht erwarten, das abzuketten und in voller Größe vor mir auszulegen. Weil so gerade ist es halt nicht richtig sichtbar, weil mein Seil von der Chaugo-Rundstricknadel ist halt nicht so lang und da kann man das Tuch halt einfach nicht, gibt es keine Vorschau auf das ausgelegte Tuch. Ja. Und das war's vom Stricken. Vielleicht wollte ich noch was zu der Musterverteilung bei dem allerlei Rautuch sagen. Ich hatte mir da so ein Strickmusterbuch von Barbara Walker und auch andere Strickmuster so zur Hand genommen und hatte auch hier und da mal Lace-Muster eingeflochten, einfach so nach Musterbuch und nach Gefühl. Und jetzt den Rand mache ich in einem Feather and Fan Muster. Dazu habe ich mich direkt spontan gestern beim Spinntreff entschieden. Und da ich kein Musterbuch dabei habe, habe ich halt einfach im Internet geguckt und habe dann so ein Feather and Fan Dishcloth Strickmuster gefunden und habe halt einfach das Gestrick von dem Spültuch als Grundlage genommen für das Etching vom von dem allerlei Rautuch und das funktioniert bis jetzt total gut. Obwohl ich immer nicht weiß, wenn ich so ein Strickmuster aus einem Mustertuch adaptiere und das Tuch durch die Zunahme an den Seiten und entlang der Mittelmasche ja immer größer wird, da muss ich dann halt immer gucken, ab wann sozusagen ein neuer Mustersatz eingefügt werden kann. Und da bin ich noch nicht so erfahren, weil ich stricke eigentlich nicht nach Eigenentwürfen, sondern meistens immer nach vorgefertigten Mustern. Aber bis jetzt klappt es ja halbwegs. Ja, das war's vom Stricken. Und dann komme ich zum Spinnen. Genau, ich wollte über das Garn reden, was ich gerade verstricke zu dem allerlei Rautuch. Das habe ich nämlich gestern Abend schnell mal runtergesponnen. Die Grundlage für das Garn war ein Merino-Bett und es ist auch mulesingfrei, denn es ist südamerikanische Merino. Verschiedene Grüntöne, die wurden zusammenkardiert von Wollgewand. Habe ich auf dem Leipziger Wollefest gekauft und die Farbrichtung heißt Wald. Und dieses Bett fand ich von den Farben her schön und ich wollte halt dann so einen waldgrünen Rand an meinem Tuch haben und da ich keinen Garn gerade da habe, was die Farbe hat, habe ich gedacht, ich spinne das schnell nach. Und dann habe ich mich an mein Spinnrad gesetzt und habe einen Single-Garn gesponnen, also einen Einzelfaden in ungefähr Sockenwollstärke. Das Material wog 50 Gramm und ich habe rausgekriegt so um die 160 Meter. Es ist ein Tick kompakter als Sockenwolle, beziehungsweise ein Tick kürzer und etwas breiter an manchen Stellen, aber so bin ich sehr zufrieden mit der Lauflänge und mit der Dicke des Garns. Und so für so ein Lace, beziehungsweise dieses Feather and Fan, ist ja, heißt auf Deutsch, glaube ich, Pfauenfedermuster. Das ist ja im Prinzip ein Lace-Muster und dadurch durch diese Zusammenstrick- und Lochmusterreihe und dann gibt es ja noch eine Krausrippe drin und so, da entsteht das Problem nicht, dass sich das Gestrick nach einer Richtung verzieht oder neigt. Und deswegen ist es auch kein Problem, sowas mit einem Single-Garn zu stricken. Und ich finde, man kann so ein Single-Garn in der Stärke eben mal schnell runterspinnen. Man kann da auch einen schönen Farbverlauf zum Beispiel spinnen. Man muss auch, da man nichts wirnen muss, auf keine zusammentreffenden Farbwechsel achten bei den Einzelfäden. Und es ist auch nicht so empfindlich, also es hält schon gut zusammen, auch nicht schlechter als gekauftes Single Garn, wie es halt immer heißt, so dieses Jawohl Magic oder Zauberball und so. Also das kann man gut selber runterspinnen. Was halt wichtig ist, finde ich, ist, dass man nicht zu viel Trall gibt. Also es sollte gerade mal so, es sollte halt zusammenhalten natürlich. Und es sollte aber nicht so viel Drall sein, dass es sich total wie die Korkenzieherlocke verhält, selbst nach dem Entspannungsbad. Ich habe das so in 3 Stunden auf der Spinnradspule gehabt und ich habe ja ein flügelgebremstes Spinnrad, ein Henkies. Und dadurch, dass es flügelgebremst ist, hat man immer einen relativ spürbaren Einzug. Und für mich ist dann so dieser Einzug, der ist für mich auch so ein bisschen ein Indikator, ob das Garn schon genug Drall hat oder nicht. Und ich lasse es dann quasi reinlaufen, sobald es sich nicht auflöst. Also solange es, wenn es gerade eben genug Drall hat, um dem Einzug sozusagen zu widerstehen, ohne sich aufzulösen oder auseinanderzugehen, dann reicht mir der Drall schon für so einen Single-Garn. Und danach, wenn ich es gesponnen habe, dann wickele ich das direkt, hasple ich das mit einer Nidinoddy und dann packe ich das in heißes Wasser rein. Also und da ist dann auch noch Shampoo drin. Man darf es dann halt in dem heißen Wasser nicht groß krumm bewegen, weil Merino, so feine Merino, die filzt ja schon beim Hingucken. Ich finde aber, dass heißes Wasser die Wolle besser entspannt als kaltes Wasser. Also wenn man den Drall dann sozusagen setzen lassen will, und dann packe ich das in heißes Wasser rein und lasse es da so eine halbe Stunde liegen und dann nehme ich es vorsichtig raus, drücke es ganz vorsichtig aus und dann wird es in ein Handtuch gewickelt und dann wird das Handtuch zusammengepresst, also ich steige da mit den Socken dann drauf und dadurch wird praktisch so viel wie möglich Wasser noch aus dem Garn gedrückt und dann habe ich es über Nacht zum Trocknen gehangen und heute Morgen habe ich es dann zu einem Knäuel gewickelt und jetzt kann ich schon verstricken und es gefällt mir sehr gut. Ja, bin ich total zufrieden mit und es wird ein schönes Etching vom allerlei Rautuch. Ja, ich habe das übrigens mit einem langen Auszug gesponnen, da das Bett aus Kammzügen zusammenkardiert wurde. Ergibt sich so eine gewisse Beschränktheit, also kann man das nicht ein echtes Streichgarn oder ein richtiges True Woolen Tralala draus machen. Aber durch die lange Auszugstechnik wird das natürlich dann auch fluffiger und weicher gesponnen, als wenn man das jetzt mit viel Drall und kurzem Auszug spinnen würde und das wird, glaube ich, sehr angenehm zu tragen. Ja, das war das vom Spinnen mit wie spinnt man lecker Sockenwollstärke Single-Garne. Obwohl ich würde es für Socken würde ich sowas nicht benutzen. Aber so als Tuchgarn ist es super, gerade mit Lace. Ja. Und dann habe ich beim Spinnen noch eine Ankündigung und zwar habe ich mir gestern das Videoblog Nummer 10 von Shanti Manu angeschaut und da hat sie angekündigt, dass sie bald mal ein Video über das Zwirn mit Zwirnball rausbringen wird auf YouTube und da freue ich mich ja drüber, weil ich bin ja ein totaler Fan von dieser Zwirnballtechnik. Und weil sie einfach ist und einfach genial, man braucht keine Lazy Kate, man braucht kein Werkzeug und es ist transportabel und es funktioniert einfach total gut. Und man kann damit auch große Mengen zwirnen. Und ja, ich freue mich auf das Zwirnball-Video von Shanti. Und das war's dann schon vom Spinnen. Ja, es geht weiter mit dem Thema Färben. Ich habe zwar nicht gefärbt, aber ich will demnächst färben. Mal schauen, ob ich es wirklich wahr mache oder ob wieder irgendwie der Alltag dazwischen kommt und zu viele Sachen auch gemacht werden wollen sollen und so weiter. Ich habe ja meinen Sockenwollstash so gut wie auf, noch. Weiß ich nicht, noch so 8 Paare oder so kann ich stricken und dann ist wirklich alle. Und deswegen fehlt mir so ein bisschen eine Auswahl, also wo ich dann mir wenn ich mir ein Sockenmuster ausgeguckt habe, was ich unbedingt stricken will, dann kann ich nicht in meinen Stash gehen und sagen, oh, die Wolle nehme ich jetzt, sie ist toll dafür. Sondern die Auswahl an Sockenwolle in meinem Stash ist jetzt sehr gering. Und ich würde ja gerne wieder mehr haben. Und ich würde gerne melierte Wolle haben, also so marmoriert, Unifarben, sogenannte Semi-Solids. Und ich habe festgestellt, es gibt gerade wenig, also so in den einschlägigen Handfärberinnen-Shops. Also da gibt's die tollsten bunten Stränge, die wunderschönsten mehrfarbigen. Aber ich habe halt gerade ganz wenig Semi-Solid gesehen. Auch bei Dornröschenwolle, wo es halt so meistens Marmorstränge gab, ist gerade nichts. Beziehungsweise ich habe jetzt diese Woche noch nicht geguckt. Letzte Woche habe ich das letzte Mal geguckt und da war nichts. Und deswegen will ich mir selber Semi-Solid Sockenwolle färben. Ich denke mir immer, Semi-Solid kann nicht so schwer sein, weil man kann das einfach so im Topf färben mit der Farbbrühe und dann wird es automatisch leicht meliert. Das Schwierige daran ist wahrscheinlich einfach schöne, satte Töne hinzubekommen, die nicht so oberflächlich und doof wirken. Ich habe auch schon Semi-Solid gefärbt und war damit auch zufrieden, aber ich glaube, so ein bisschen verbesserungswürdig kann es schon sein. Und gerade einen schönen Grünton hinzukriegen, das stellt eine Herausforderung dar. Ja, ich habe auch noch zwei strenge, ungefärbte Opal-Sockenwolle, Mulesing frei, wie ich ja inzwischen rausgekriegt habe. Und die sollen es auf jeden Fall werden. Vielleicht bestelle ich mir dann auch noch Wolle dazu, aber vielleicht versuche ich es erstmal mit diesen zwei strengen Opal und dann gucke ich mal, wie die werden. Und wenn alles nicht schön wird, dann werde ich mir wahrscheinlich irgendwo welche kaufen. Zur Not gibt es, glaube ich, immer Semi-Solid bei der Wolf Factory heißt das, glaube ich. Und mit der Wolle von denen bin ich auch zufrieden, also da habe ich auch schon was gehabt und Socken draus gemacht und die haben auch gehalten bis jetzt. Aber ich will mich halt mal versuchen. Und anlässlich dessen habe ich auch mal wieder bei YouTube gesehen, dass Shanti Manu im Januar 4 verschiedene Tutorial-Videos zum Färben mit Säurefarben bei YouTube reingestellt hat und die haben mir ganz gut gefallen. Also bei den Spinnfasern finde ich, da rührt sie schon ziemlich viel drin rum. Da hätte ich Angst, dass sie mir anfilzen, wenn ich da so viel drin rumstampfen würde. Aber oder beziehungsweise ich habe schon rum so Wolle gefärbt und danach waren mir die echt zu angefilzt, die Kammzüge. Aber Shanti färbt auf süddeutscher Merino und auf also so heimischen Schafrassen und die sind einfach nicht so filzempfindlich wie das, was ich damals zum Teil gefärbt hatte. Ja. Also ich empfehle euch die Shanti Manu Färbe-Tutorial-Videos und werde sie auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und das war es auch schon vom Färben. Ja, dann komme ich zur urbanen Selbstversorgung. Da habe ich heute auch nichts ausführlich Recherchiertes, eher was Kurzes und zwar das selber Machen von Ghee, Butterschmalz, also Ghee, geschrieben G-H-E-E, in der indischen Küche oft verwendet, ist halt das gleiche wie das sogenannte Butterschmalz oder geklärte Butter. Dabei wird aus Butter quasi das ganze wässrige Milchbestandteilzeug entfernt. Und übrig bleibt praktisch so 99% Fett, also nur das Milchfett oder halt die Butter, das Butterschmalz. Und dadurch ändern sich auch die Eigenschaften des buttergeklärten Butter. Sie ist viel länger haltbar, also sie braucht nicht mehr in den Kühlschrank und wird also wirklich erst sehr, sehr spät ranzig, wenn überhaupt, weil halt die Wasserbestandteile raus sind. Der sogenannte Rauchpunkt erhöht sich. Das ist der Punkt, an dem Fett anfängt zu verbrennen, weil es überhitzt ist. Man kann es also besser zum Braten und Frittieren benutzen als nur Butter. Und man hat halt praktisch trotzdem den super Buttergeschmack in den Sachen. Und Ghee ist auch so im Ayurvedischen sehr geschätzt als Zutat. Ich habe in meinen indischen Kochbüchern eine Anleitung, wie man Ghee herstellt. Und dann, das ist immer so, ja, man muss eigentlich die Butter schmelzen und köcheln und den Schaum immer abschöpfen und immer abschöpfen. Und dann setzt sich irgendwann auf dem Boden einfach auch das Milchzeug ab und dann gießt man oben. Das Fett schwimmt ja immer über dem Wasser. Das Wasser setzt sich dann praktisch unten ab. Und dann gießt man oben das Fett weg und behält die wässrigen Bestandteile im Topf. Beziehungsweise man gießt das Fett in einen Aufbewahrungsbehälter und schüttet nachher die wässrigen Bestandteile weg. Und ich habe das mal gemacht und fand es relativ aufwendig mit diesem Abschöpfen und dem ganzen Stress, den man damit hat und dann bloß, dass kein Wasserbestandteil mitkommt, wenn man das Ghee abgießt. Man möchte aber auch nichts davon verlieren und so. Und irgendwann hatte ich mal den ultimativen Ghee-Trick von einer Köchin, also von einer gelernten Köchin, verraten bekommen. Und zwar gerade für Großmengen toll. Man schmilzt die Butter, also lässt sie praktisch kurz, also flüssig werden und bis sie so einen goldenen Farbton einfach hat, hat sie ja dann, wenn sie flüssig ist, sowieso. Und dann lässt man das kurz stehen und packt es in den Gefrierschrank. Und das Fett ist natürlich, schwimmt dann oben, die wässrigen Bestandteile sind unten. Ich würde das in eine Schüssel, sie hat das in einer Glasschüssel gemacht. Man kann aber auch eine andere Schüssel nehmen. Und lässt es praktisch hart werden. Und dann nimmt man den Klotz, nimmt man, wenn das gefroren ist alles, nimmt man das raus und spült die Wasserbestandteile von dem kalten Fett einfach ab unter fließendem kalten Wasser. Und dadurch verliert man überhaupt kein wertvolles Ghee, man spart sich diese Schaumabschöpferei und man hat halt wirklich dann einen super tollen Klumpen Butterschmalz schnell gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, sozusagen heißes, eine Schüssel mit heißem Inhalt ins Gefrierdings zu stellen, wegen der Dämpfe und so. Man kann es ja auch etwas schon abkühlen lassen, dass es aber gerade noch, also dass es nicht zu kalt ist und dann halt, bevor es erstarrt, würde ich es schon ins Gefrierfach tun. Also die Details weiß ich nicht. Ich habe das, seitdem mache ich das halt so und finde das total einfach und unkompliziert. Ich habe aber allerdings letztes Jahr zum Teil manchmal so wenig Zeit dafür gehabt, dass ich mir aus Faulheit das Ghee im Bioladen sehr, sehr teuer gekauft habe. Ja, aber man kann es halt wirklich auch selber machen. Und dann habe ich noch was zur urbanen Selbstversorgung. Es ist jetzt ja Winter und ich hatte ja mal ja so Umweltschonung und Sparsamkeitsthemen und ich hatte ja auch mal zum Beispiel erzählt, dass Wassersparen gar nicht so viel nützt, weil zum Beispiel in Deutschland irgendwie 90% des Gesamtverbrauchs von Wasser von der Industrie verbraucht werden und 5% von Städten und Gemeinden und dann bleiben nur ganz wenige Prozent für die privaten Haushalte. Und wenn die praktisch sich den Wasserverbrauch ganz verbieten würden, würde eigentlich nur, weiß ich nicht mehr, würden nur 3, 4, 5% Wasser eingespart in Deutschland. Und ja, was aber, glaube ich, viel ausmacht, aber da habe ich jetzt keine Zahlen recherchiert, aber was ich immer, wenn ich über so CO2-Fußabdruck und so gestolpert bin, gehört habe, was viel ausmacht, ist auf jeden Fall Energieverbrauch und Heizen. Also der Energiehunger der Industriezone und das Geheize in den kalten Gebieten wie hier, das kann schon ganz schön auf die Umwelt gehen. Und wir heizen heute, glaube ich, viel stärker und konstanter, als früher geheizt wurde. Also da gab es früher auch manchmal in so alten Bauernhäusern sowieso nur einen geheizten Raum, wo dann alle drin waren, um eben Heizenergie zu sparen oder eben Holz zu sparen und so. Und ich versuche ja auch, meine Wohnung nicht über zu heizen. Und manchmal wird mir dann doch etwas fröstelig und dann dann lege ich mir halt ein Wollschultertuch um und ziehe mir Handstulpen an. Also so fingerlose Handschuhe oder eben so Fingerless Mitts. Jetzt trage ich gerade auch eine Sockenwollmütze und meine Endpaper Mitts. Und mir ist wirklich super mollig warm, dazu ein heißes Teechen und dann braucht man die Bude nicht auf 23 Grad haben, dann kann man die auch auf, weiß ich nicht, 19 Grad haben oder 18 Grad. Und das reicht dann völlig aus. Na gut, 18 Grad sind schon ein bisschen grenzwertig, also das weiß ich, weil früher, als wir noch nicht saniert waren hier und das war noch Halbruine. Ich wohne ja in einem ehemaligen besetzten Haus. Und als es noch besetzt war, hatte es vorher leer gestanden, weil es wirklich sehr baufällig war, das Haus. Und viele Räume waren nicht bewohnbar. Und die wir bewohnbar gemacht haben, waren dann manchmal angrenzend an einfach Leerstand. Und die Fenster waren oft nicht gut. Die Türen haben oft nicht richtig reingepasst in die Rahmen. Wir mussten halt oft alles selber einbauen. Und dann war es halt nicht maßgetischlert. Ja, also das Haus war zugig und wenn man den ganzen Tag den Kachelofen durchgeheizt hat, hat man trotzdem oft nur 18, 19 Grad gehabt und da habe ich gemerkt, das ist schon Untergrenze so von Kälte. Ja, aber also es geht so. Also es ist jetzt nicht, wenn man aber den ganzen Winter nicht wärmer kriegt als so, dann kann das schon mal frustrieren. Und ich mache das so, dass ich halt hauptsächlich eher kühl habe meine Räume und wenn ich mir mal so ein molliges Wochenende gönnen will oder so, dann drehe ich die Heizung mal hoch und mach es mir richtig warm, aber dann geht es auch wieder runter. Und das soll halt umwelttechnisch wirklich total sinnvoll sein, die Heizung oder die Raumtemperatur um 1, 2 Grad nur zu senken, macht richtig viel aus im Verbrauch. Ja, das war's von der urbanen Selbstversorgung. Und wenn man, naja, wenn man richtig viel Ghee isst, dann kriegt man auch eine Fettschicht und die isoliert. Haha, braucht man auch nicht so viel heizen. ja, dann kommen wir zu, was ich gerade toll finde. Und das ist, da Kaschne in ihrem letzten Podcast hat sie, glaube ich, hat sie Comics empfohlen und ich habe, wo ist es denn jetzt? Ah, da. Ich habe gerade heute so ein lustiges und gesellschaftskritisches Webcomic gelesen und von der gleichen Autorin gibt es noch mehr Webcomics. Die habe ich aber noch nicht gelesen, aber der eine, der war schon so gut, dass ich die anderen jetzt einfach ungelesen empfehle. Und das ist Gabby's Playhouse, A Gabby Schulz and Ken Dahl Place. Es gibt da ein Blog, Webcomics, Illustratorin. Also es ist wohl eine Illustratorin. Und ich verlinke euch die Seite und da könnt ihr euch ein paar Comicstrips angucken. Es ist halt auf Englisch. Ja, es ist total lustig. Also der Comic, den ich gelesen habe, ist so eine Karikatur von How every single discussion about sexism and woman type stuff on the internet has ever happened and ever will happen always forever until the earth finally falls into the sun or until the patriarchy is dismantled. Also es geht darum, es ist so eine Karikatur, wie eben Internet-Sexismus-Diskussionen mit Typen immer ablaufen und immer ablaufen werden, bis die Erde mit der Sonne zusammenschmelzen wird oder bis das Patriarchat doch endlich überwunden wird. Und ja, es ist so, so lustig. ja. Das war's also schon von was ich gerade toll finde. Jetzt muss ich mir das noch aufschreiben, weil das habe ich jetzt so spontan entschieden, damit ich das dann auch in die Shownotes tun kann. So. Und dann kommen wir zum Teechen und dann sind wir auch schon fertig mit für heute. Ich habe ja ein Teegeschenk gekriegt neulich, der ist eine Ayurveda-Mischung Anti-Strapazen und den habe ich mir neulich aufgebrüht und ich muss sagen, das war der Tee, den ich total ekelhaft fand, also da muss alles drin sein, was ich hasse, so Süßholz, Ingwer, Fenchel, Anis und was weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls, ich konnte das kaum ertragen. Also ich glaube, das war ordentlich Süßholz drin. Ich hasse Süßholz, echt. Diese lakritzige Nachgeschmack, boah, ich komm, kann das nicht, kann kein Süßholz ab. Und ja, das war echt der Tee. Ich versuche ja trotzdem, auch wenn ich manche Tees nicht mag, mich sozusagen geistig dann frei zu machen und oft kann ich dem dann doch was abgewinnen. Also beim Stricktreff gibt es zum Beispiel so einen mediterranen Tee mit Fenchel und Anis, den ich ganz lecker finde sogar. Aber das war so ein Tee, da habe ich mich wirklich versucht, mal meinen Geist dafür zu öffnen und einfach mal den Geschmack auf mich wirken zu lassen. Aber selbst nach der dritten Tasse habe ich mir gedacht, so jetzt schütte ich den Rest weg. Ja, also wer so Süßholz-Ingwer-Gewürztee mag, ich kann euch gerne diesen wunderbaren ayurvedischen Anti-Strapazentee schicken. Ich will ihn jedenfalls nicht mehr. Und deswegen habe ich mir heute auch nicht den Anti-Strapazen-Tee gekocht, sondern ich habe mir einen Lemongrass-Tee gemacht und das Lemongrass ist aus Thailand. Das hat der Herr Distelfliege auf seinem Thailand-Urlaub auf dem Markt gekauft und mir mitgebracht. Und es schmeckt super lecker, einfach pur Zitronengras. Ist einfach ein toller Tee. Ja, und das war's für heute von der urbanen Spinnstube. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu hören und war nicht zu langatmig und so. Ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die schon länger zuhören und an alle, die erst das erste Mal zugehört haben. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne, faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Ciao! Zeit und Stricken ohne Tränen. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.